berichtet von einem Supermarkt. Da stand ein Sicherheitsmann bei den Regalen des Klopapiers. Klopapier bewacht von Sicherheitskräften. Oder bei der Beerdigung eines über 100-Jährigen. Da fragt einer der Trauergäste die Tochter des Verstorbenen, woran ist er denn gestorben? An Altersschwäche. Ah, sagt sie, Gott sei Dank, nichts Gefährliches wie Corona. Oder natürlich frei erfunden, beim Start des Flugzeugs macht der Kapitän eine Durchsage und sagt, hier spricht Ihr Pilot, mein Name ist Adrian Oberhenzel, ich arbeite heute im Homeoffice. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Dabei ist manchem gar nicht mehr zum Lachen. Vor allem nach dem zermürbenden Impfdebakel und jetzt Ostern, Traum vom Urlaub oder nur Träumen vom Urlaub, der nächste Lockdown ist schon wieder im Anmarsch. Das ist eine Krise, eine richtige Krise. Deswegen sprechen wir auch von der Corona-Krise. Und wir haben es eigentlich in dieser Krise ja im Grunde mit vielen Krisen zu tun. Da ist natürlich vor allem die Gesundheitskrise, aber auch eine Beschäftigungskrise, eine Wirtschaftskrise und eine Vertrauenskrise. Und manche dieser allgemeinen, dieser viel beklagten Krisen, die klingen vielleicht ein bisschen weit weg. Näher sind schon die ganz persönlichen Krisen, die wir selbst erleben oder die wir beobachten in unserem Familienbekanntenkreis. Es gibt viele Ehekrisen. Durch Homeoffice, Homeschooling, durch Ausgangsbeschränkungen, da kommt vieles jetzt nach vorne, was vorher irgendwo so an der Oberfläche war, aber eben nicht wirklich ganz nach oben kam. Die Zahl der Trennungen nimmt anscheinend zu. Aber auch die Zahl von häuslicher Gewalt ist dramatisch angestiegen. Und nicht nur Alleinstehende, sondern immer mehr Kinder und Jugendliche befinden sich in einer psychischen Krise. Und dann natürlich vor allem die Krise, die dann mit zusammenhängt mit Krankheit und mit Tod. Krise, dieses griechische Wort Krise, kommt von krinein. Und das heißt so viel wie etwas scheiden, entscheiden oder voneinander trennen. Eine Krise bezeichnet also einen dramatischen Verlauf. Das heißt, jetzt entscheidet sich, wo geht's hin. Entweder es wird besser oder es wird schlechter. Entweder es geht aufwärts oder es geht abwärts. Und noch etwas, das ist ganz wichtig. Jede Krise führt auch zu einer Entscheidung im Blick auf unser Verhältnis zu Gott. Entweder wir kommen durch eine Krise näher hin zu Gott, oder wir kommen durch eine Krise weiter weg von Gott. Und wir haben vorhin einige Sätze gehört aus dem Hebräerbrief, geschrieben an eine kleine Gruppe von Christen, ungefähr um das Jahr 70 nach Christus. Man weiß von diesen Christen nicht sehr viel, aber aus dem Brief lässt sich schon manches schließen. Man lässt sich vor allem schließen, dass der Zusammenhalt der Gruppe schwach geworden ist, dass sich Zweifel ausgebreitet hat, Angst ausgebreitet hat und dass vor allem einige der Christen sich vom Glauben abwenden. Und deswegen schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und das heißt, diese Worte richten sich an Christen, die merken, unser Leben und auch unser Glaubensleben, unser Christsein, das ist kein Sonntagsspaziergang. Das ist auch kein 50 oder 100 Meter Sprint, sondern das ist eigentlich zu vergleichen mit einem Marathonlauf. Und das ist anstrengend. Und das erleben wir ja auch. Das ist anstrengend. Vor einem Jahr, da haben wir gedacht, okay, Corona, was ganz Neues, schlimm. Aber bis zum Sommer ist alles vorbei und dann geht das Leben wieder normal weiter. Jetzt dauert es ein Jahr. Und jetzt kommt schon die nächste, wir sind schon in der nächsten Welle. Ja, man fragt sich ja, wie viele Wellen kommen da denn noch? Wie lange geht das noch? Und das macht ja auch was mit unserem Glauben. Und viele bestätigen das, dass sie sagen, es ist in der Tat so, dass auch bei vielen Christen auch das eine Glaubenskrise auslöst. Dass das nicht so ist, dass jetzt alle sozusagen Glauben da gestärkt und gestählt werden, sondern dass bei vielen, entweder durch Zweifel oder durch ja, die Zeit, es gibt einfach kein Voran, dass da irgendwie der Glaube auch versandet. Wenn ich mal überlegt, vor über einem Jahr, vor Corona, da haben wir hier in der Kirche gesungen, Jesus, du allein bist alles für mich. Oder Jesus allein ist genug. Jetzt sitzen wir zu Hause, ohne den Hauskreis, ohne den Jugendkreis, ohne den Frauenkreis, ohne den AB und so weiter. Ist dann Jesus auch noch alles, bist du? Du bist mir genug? Oder merken wir jetzt plötzlich, das bröckelt alles weg? Das ist eine Krise. Und dann merkt man, man kommt an einen Punkt, da merkt man, da sind die Kraftreserven aufgebraucht und der Schritt wird schwerer. Und so war es damals an. Und manche haben sich überlegt, sollen wir nicht aufhören? Aber dann ruft ihnen der Trainer zu, Leute, durchhalten, weiter so. Und so vergleicht der Schreiber des Hebräerbriefs unser Leben mit einem Marathon. Und er gibt uns drei Hinweise in diesen wenigen Versen. Er sagt, erstens, Leute, mit leichtem Gepäck läuft sich's leichter. Zweitens, Sünde ist ein Handicap. Und drittens sagt er, entscheidend ist der Trainer. Erstens, mit leichtem Gepäck läuft sich's leichter. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ihr einen Marathon laufen wollt, dann zieht ihr keinen Anzug an. Dann bringt ihr nicht euren Rucksack mit und tragt nicht noch irgendwo die Kühlbox mit euch rum. Sonst ist die konditionelle, die mentale Krise vorprogrammiert. Sondern legt ab, was euch behindert, was euch beschwert, was überflüssig ist, was beschwerlich ist. Vielleicht ist es der Zwang. Ich muss es allen recht machen. Leg es ab. Vielleicht ist es die Angst. Ich will von allen Menschen geliebt werden. Das geht nicht. Legt es ab. Das geht nicht. Oder der Druck, ich muss eine bestimmte Leistung bringen. Das erwartet die Familie, das erwartet die Schule, das erwartet der Arbeitgeber. Leg es ab. Oder der gesellschaftliche Druck. Du musst das und das besitzen, das und das tun. Das und das musst du vorzeigen können, damit du etabliert bist. Leg es ab. Und dann gibt es natürlich die Dinge, die uns über die Maßen in Beschlag nehmen. Das heißt, es sind die Dinge, die die ganze Aufmerksamkeit, die ganze Kraft von uns erfordern, die ganze Aufmerksamkeit. Das sind Dinge in der Regel, die gut sind, die richtig sind. Aber die können, ich sage, die können hinderlich werden. Und zwar werden sie dann hinderlich, wenn die Dinge so wichtig in unserem Leben werden, so einen Stellenwert bekommen, dass wir eben nicht mehr uns ausrichten auf Gott. Dass wir nicht mehr die Zeit finden zum Gebet, zum Bibellesen. Dass wir nicht mehr die Zeit finden, Gottesdienst mitzufeiern, sei es hier oder zu Hause. Und deswegen ist es in der Tat so. Jedes Hobby, jede Freizeitbeschäftigung, jeder Beruf, sogar die Familie, die Kinder, die Enkel, sie können einen so großen Raum einnehmen im Leben, dass keine Zeit mehr da bleibt für Gott. Und nicht umsonst sagt der Volksmund, das Gute ist manchmal des besten Feind. Bitte richtig verstehen, das sind alles positive, wertvolle Dinge. Aber alles kann so ein Übermaß bekommen, so ein Übergewicht bekommen in unserem Leben, dass es uns hinderlich wird für unseren Glauben, für den Marathonlauf in den Himmel. Und deswegen sagt der Schreiber, passt auf, mit leichtem Gepäck läuft sich's leichter. Und das Zweite, was er sagt, Sünde ist ein Handicap. Sünde ist das absolute Handicap bei dem Lauf, weil Sünde nämlich Kräfte verzehrt. Es braucht eine unglaubliche Anstrengung, die dunklen Punkte im Leben zu verbergen. Manch einer muss höllisch aufpassen, dass die Betrügereien, dass die Täuschungen nicht auffliegen, dass die Lügen nicht enttarnt werden. Und unbereinigte Schuld vergiftet, zerstört eine Beziehung früher oder später. Und das kann ja so weit gehen, dass man davon krank wird. Es gibt manche psychosomatischen Erkrankungen, die kommen davon her, dass Menschen schuldhaft sich was auf sich geladen haben, eine schwere Last, und sie kriegen die nicht mehr los. Sie wissen nicht, was sie damit machen sollen. Und das macht sie kaputt, das macht sie krank. Deswegen heißt auch wieder im Volksmund, ein gutes Gewissen ist das beste Ruhekissen. Sünde macht einsam. Dann leben Ehepartner nur noch nebeneinander. Und deswegen heißt es, lasst uns die Sünde ablegen, die uns immer wieder fesseln will. Was heißt das, Sünde ablegen? Sünde ablegen, das vollzieht sich in drei Schritten. Nämlich, erstens erkennen, zweitens bekennen und drittens vorbeugen. Erkennen. Man muss natürlich erkennen, erst dass mich was umstrickt und einengt. Und deswegen ist es gut, dass wir uns immer wieder mit Gott beschäftigen, mit seinem Wort, mit der Bibel beschäftigen. Denn das ist ein Spiegel, der uns manches deutlich macht. Dann lese ich in der Bibel oder im Losungsbuch oder vielleicht auch im Gottesdienst und meiner Predigt und auf einmal plötzlich erkenne ich diesen Punkt in meinem Leben. Und dann merke ich, ja, da stimmt was nicht. Meistens ist es aber so, dass wir ganz genau wissen, wie die Fesseln der Sünde aussehen. Aber wenn ich sie erkannt habe, dann ist es wichtig, sie loszuwerden. Und los werde ich, wenn ich Jesus bitte, mir meine Schuld zu vergeben. Ich sage, Jesus, tut mir leid, da ist dieser Punkt. Vergib mir meine Schuld. Und dann vergibt er uns unsere Schuld, dann nimmt er sie weg. Jederzeit dürfen wir kommen. Egal wie klein, wie groß die Schuld in unseren Augen ist. Manchmal gehört natürlich auch dazu, einen anderen um Verzeihung zu bitten, wenn man irgendwo etwas gemacht hat, was einen anderen geschädigt hat. Und dann gehört zum Ablegen der Sünde das Vorbeugen, dass wir Umstände, dass wir Orte, Umgebung, Umgang mit Menschen meiden, die uns wieder in diese Sünde verführen. Denn Sünde ist ansteckend. Oder wie sie heißt, die Sünde will uns immer umstricken. Dieses Loslassen, dieses Ablegen ist nicht leicht. Und das weiß der Schreiber des Hebräerbriefs. Und deswegen sagt er, Leute, deswegen schaut mal, es gab schon eine ganze Menge Leute vor euch. Die hatten die gleichen Probleme. Aber die haben durchgehalten bis zum Ende, bis zum Sieg. Männer und Frauen. Und wenn man gerade im Hebräerbrief eben diese Kapitel liest, 11 und 12, da ist eine ganze, manche sagen, das ist die Ruhmeshalle quasi. Da werden die ganzen Namen aufgelistet, die alle Vorbilder des Glaubens sind. Ob Abraham, ob Noah und so weiter. Die ganzen, bis auch zu den Unbekannteren, die Glaubensvorbilder. Aber, wichtig, das waren keine Helden. Sondern es sind Glaubenszeugen eigentlich. Es sind Menschen wie wir gewesen, die haben mit gleichen oder mit ähnlichen Problemen zumindest zu kämpfen gehabt. Die haben auch versagt. Die haben auch gekämpft mit Lasten, mit Sünden. Aber sie haben durchgehalten. Durchgehalten bis zum Schluss. Sie sind zum Ziel gekommen und deswegen werden sie uns als Glaubenszeugen, als Vorbilder vor Augen gestellt. Und da denke ich auch an den Essener Jugendpfarrer Wilhelm Busch. Der hat in einer ganz schwierigen Zeit durchgehalten, wo es nicht in Ordnung war, öffentlich von Jesus zu reden und zu sagen, Jesus ist der einzige Herr. Es gibt keinen Herrn als Jesus. Alle haben gesagt, der Führer ist der Herr. Er hat gesagt, nein, Jesus ist der Herr. Und das hat er große Probleme bekommen. Er ist von der Gestapo mehrfach verhört worden, verhaftet worden. Aber er hat durchgehalten. Er hat erfahren, Jesus ist bei mir. Und er hilft mir. Und ich muss nicht hinter dem Busch sozusagen mich verstecken. Und ich muss die Wahrheit auch nicht verstecken. Aber meistens sind diese Vorbilder für uns ja ganz unspektakulär, nämlich einfach andere Brüder und Schwestern im Glauben, andere Christen, Menschen, wo wir sagen, ja, so wie der da sich verhält oder wie der da glauben kann oder wie der da vertraut, das ist für mich ein Vorbild. Wir müssen sie nicht kopieren, jeder ist ein Original. Aber wir können uns austauschen, gegenseitig Mut machen. Und deswegen ist es so, dass dass eigentlich das Christsein keine, es ist keine Individualsportart. Da hängt es wieder ein bisschen mit dem Marathon natürlich. Marathon ist schon, da renne ich alleine. Ja. Eher wie ein Staffellauf. Ja, der andere, ich bin nicht allein, sondern es ist eher wie ein Staffellauf. Und wir merken das ja jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, dass das viel schwieriger geworden ist. Wenn jeder nur noch alleine zu Hause sitzt, wo soll ich dann den Mut hernehmen, wenn ich in eine Krise komme, wenn ich vielleicht in eine Glaubenskrise komme? Und deswegen versuchen wir natürlich, so wie das irgendwie geht, irgendwelche Möglichkeiten zu schaffen zur Begegnung. Und sei es, wenn es nur auf digitale Weise ist, für die Jungscharen, für unsere Konfirmanden, für den Jugendkreis, einzelne Hauskreise machen das auch so. Dass man sozusagen miteinander Dinge teilen kann, das Herz auch ausschütten kann, füreinander beten, sich gegenseitig anspornen. Und deswegen bieten wir ja auch hier neben dem Livestream, wo wir sehr dankbar sind, eben auch wieder den Gottesdienst hier an, zumindest solange die Infektionszahlen das erlauben, dass man auch hier sein kann, so wie heute Morgen. Dass wir einander ganz real sehen, einander wahrnehmen, gemeinsam auf Gottes Wort hören und dann nachher auch noch ein paar persönliche Worte austauschen können. Das war das Zweite, was er gesagt hat, Leute, passt auf, Sünde ist das absolute Handicap. Und der dritte Hinweis, entscheidend ist der Trainer. Wenn man sich auf einen Wettkampf vorbereitet, dann sind die Teammitglieder hilfreich und Zuschauer auch, wenn sie kommen dürfen, das ist ja momentan das Problem für viele Sportler, weil sie nicht angefeuert werden können von den Zuschauern. Aber das Allerwichtigste ist der Kontakt zum Trainer. Der Trainer, der kennt seinen Schützling. Der kennt die Stärken, die Schwächen, der weiß, auf was er achten muss. Der kennt aber sich auch aus mit dem Wettkampf. Der weiß, auf was es ankommt, was man beachten muss. Und der bemüht sich um die Motivation und die Orientierung. Und so kann man auch Jesus verstehen. Es heißt, Jesus, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er nimmt uns in sein Team auf. Und das Schöne ist, dass Jesus nicht irgendwo sich verabschiedet hat, irgendwo im Himmel thront, irgendwo ein paar theoretische Ratschläge gibt, sondern dass er sich auskennt. Und das wurde da ja auch in diesen Versen im Hebräerbrief gesagt. Er kennt sich aus mit Krisen, nämlich aus eigenem Erleben. Er hat das erfahren. Dieser Passionszeit, Leidenszeit, erinnern wir uns an das Leiden von Jesus. Die großen Enttäuschungen, die er erlebt hat, auch mit Menschen. Und diese große Krise, die geführt hat am Ende zum Tod am Kreuz. Wir erinnern uns daran. Man hat ihm kurzen Prozess gemacht. Qualvoll musste er sterben. Aber dann ist er auferstanden. Und deswegen können wir zu ihm aufblicken und wissen, ja, er kennt uns, er versteht uns, er geht mit uns, er geht voraus, er kennt uns und deswegen gibt er uns das, was wir brauchen. Dann sind wir allerdings ein sehr ungleiches Paar, der Christ und sein Herr. Oder lassen Sie es einfach persönlich sagen, Jesus und ich, wir sind unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Eine menschliche Beziehung, die besteht normalerweise darin, dass die Partner ungefähr gleich viel in dieses Verhältnis investieren, gleich viel an Liebe, an Treue, an Fürsorge, Zeit. Aber bei Jesus und uns, bei Jesus und mir ist das ausgesprochen unausgeglichen. Da bin ich oft viel zu bequem. Aber er liebt mich so, dass er für mich stirbt. Da laufe ich jeden Tag anderen Göttern nach und er kümmert sich um mich, als hätte er es alleine mit mir zu tun. Da bin ich oft auf meinen Vorteil bedacht und er nimmt mich wichtiger als sich selbst. Und darum, liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es liegt an ihm, dass unsere Beziehung überhaupt noch besteht, dass wir überhaupt noch im Rennen sind. Er hat angefangen, er wird uns auch ans Ziel bringen. Und alle Marathonläufer sagen Amen.